Freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus öffnet den Weg durch den Vorhang. Der Hebräerbrief wurde geschrieben mit dem Zweck, uns vor dem Selbstbetrug der Sünde zu bewahren, um es nicht zu verpassen, einzugehen in das himmlische Jerusalem. Wir, die letzte Generation auf dieser Erde, die wir da sind, um den Weg für das Kommen unseres Heilands vorzubereiten, sollen das Salz und Licht der Erde sein, indem wir die letzte Einladung und die letzte Warnung an diese Welt bringen. Der Inhalt ist uns klar gegeben. Es ist die Anstrengung Gottes, die er unternimmt, um den Menschen zu erlösen. Dafür tut er den ganzen Himmel in Bewegung. Er setzt seine Engel, die Propheten, und er gibt die Gabe seines Sohnes zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter, um uns durch den Glauben den Weg zurück zu ihm zu schaffen. Er hat uns dieses als Wort Gottes zusammengefasste Botschaft gegeben. Nun wurde sie uns in der Heiligen Schrift in Bildern beschrieben und Begriffe wie das Erbe oder der Erbe, Stiftshütte oder Heiligtum, Testament oder Bund, Opfer, Tod, Blut, Priester, hohe Priester, Verheißung, Vollkommenheit, das Gesetz, all diese müssen in ein sich passendes Gesamtbild ergeben, in welchem jeder Begriff seinen Platz hat. Und da sind wir dabei, dieses Bild zu malen, um zu wissen, wo wir uns in dem Ganzen befinden. Wir haben das Zentrale gesehen, dass der Erbe ist der auferstandene Heiland, der als Hohepriester und König eingezogen ist in den Himmel. Er hat uns ein Testament gegeben, das wir auch als neuen Bund bezeichnen können oder auch als die Verheißung. Es sind Synonyme. Für wen hat er das gemacht? Natürlich für mich und für dich, für jeden Menschen, weil er möchte, dass wir wieder in unserem Herzen das Gesetz geschrieben haben. Das heißt, dass wir in völliger Abhängigkeit zu ihm leben. Und wenn er kommt in diesen unseren Tagen, dass er uns einführt in das vorbereitete Erbe, zusammen mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Um das alles zu schaffen, brauchte er ein Opfer. Und wir haben gesehen, das, was Gott opfert, nicht wir bringen das Opfer, sondern Gott bringt das Opfer. Ich hoffe, dass wir das von letztes Mal verstanden haben. Wir können Gott nie etwas opfern, weil wir haben ja nichts. Alles, was wir sind, gehört ja eh ihm. Also können wir nichts opfern. Von unserer Seite aus. Er ist derjenige, der das Opfer bringt. Aber er opfert nicht etwas Gutes, sondern er opfert das Böse, weil nur das Böse muss vernichtet werden. Und ein Opfer vernichtet etwas. Deshalb ist es ein Altar, wo vom Himmel das Feuer fiel und verbrannte. So, was hat denn Christus geopfert? Er hat die sündige Natur auf sich genommen, den Irrtum, ich bin Gott, aus dem das Ego entsteht, aus dem alle unsere Krankheiten kommen, aus dem alles Unrecht entsteht und letztendlich der Tod. Und da diese Dinge alle nicht in einem offenen Raum sind, sondern in einem geschlossenen, nämlich im Geist des Menschen, gab es keine andere Möglichkeit, das zu beheben, außer dass Gott den Menschen zu seiner Gottheit addiert, damit er von innen heraus das Opfer bringen kann, nämlich, dass das aus dem Herzen des Menschen herauskommt. Und Christus hat in sich, als er rief am Kreuz, es ist vollbracht, war das Böse, die Ursache allen Böses, aus dem Geist des Menschen entfernt worden. Und da er der ganze Mensch kaputt war, musste er ihn ganz töten, aber er tötete ihn, als er völlig gereinigt war. Der Mensch Christus, der am Kreuz starb, nachdem er geschrien hat, es ist vollbracht, der war ein komplett gereinigter Mensch. Er starb, damit er aus dem Alten einen Neuen schafft, nämlich den Erben und Hohepriester und König Jesus Christus. Und der ist natürlich da, um mich und dich wieder zu Gott zu bringen, zur Erlösung. Das ist so im Großen das Bild der Erlösung. Jetzt wollen wir im Hebräer 9, 11 und 12 lesen. Christus aber ist gekommen, dass er sei ein Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommene Hütte, die nicht mit der Hand gemacht, das ist nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht der Böcke- oder Kälberblut, sondern sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. So, Blut bedeutet Leben und Christus ist nicht mit fremdem Blut, sondern mit seinem eigenen Leben, das gereinigte Leben, nimmt er mit in das himmlische Heiligtum, um dort diesen Dienst zu vollbringen, wie weiter steht in Vers 14, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch des ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Ihr seht also, das Werk, das er im Himmel tut, ist nicht ein Werk, das dort seine Wirkung hat, sondern die Wirkung ist in meinem Inneren, nämlich mein Gewissen muss rein werden von den toten Werken. Weil was kann ein Mensch Gutes tun aus der sündigen Natur, die alles für sich selbst tut? Das sind alles tote Werke, wo man Gott nicht dienen kann. Das heißt, er tut einen Dienst im Himmel, von dessen Wirkung ich hier auf Erden lebe und profitiere. Und jetzt ist auch nur die Frage, und der weitere Text, ich habe ihn nicht auf der Folie, aber wir lesen ihn aus der Bibel direkt, sagt, und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf das durch den Tod so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Das heißt, die, die unter dem ersten Bund in den 4000 Jahren vor Christus gestorben sind, werden auch durch Christus erlöst. Das heißt, die Erlösung ist nur eine und sie kann nur durch Christus erfolgen. Und so wird im neuen Bund auch die erlöst, werden auch die erlöst, die im alten Bund berufen sind und das verheißene Erbe auch empfangen werden. Weil wir werden ja sehen, wenn Paulus die ganzen Gläubigen aufzählt aus dem Alten Testament, angefangen mit Abel, dann werden wir sehen, dass sie werden ja auch durch den Glauben an Christus, durch den Glauben an den Samen gerettet, weil es gibt keinen anderen Weg der Erlösung außer durch ihn. Deshalb verheißt er schon in Ezekiel 36, 25 und sagt, und will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist eine Verheißung, die steht im Alten Testament. Sie gilt also für alle Menschen. Und auch im Alten Testament, im letzten Propheten, Malachi 3, 3 steht, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber, dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. So, das heißt, zuerst müssen wir rein sein, um das Werk, zu dem wir jetzt gerufen sind, am Ende der Tage vollbringen zu können. Weil, wenn wir den Kontext sehen, dann sehen wir, dass Christus in seinem Tempel diese Reinigung vollzieht. Und diese Reinigung bezieht sich auf uns, die wir leben und dieses Speisopfer bringen sollen in Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind gerufen, das Werk zu beenden auf Erden. Aber das können wir nur tun, wenn unsere Herzen rein sind. Davor ist unser Werk nur Stückwerk. Und Gott will uns komplett reinigen, damit wir dieses Werk tun. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir denn zu dieser Reinigung? Wie soll das geschehen? Und deshalb vergleichen wir jetzt den Schattendienst und seine Erfüllung in Christus, dass wir das Wie verstehen. Der Sünder, der sich Rechenschaft gibt, dass er gesündigt hat, kann das immer nur tun, nachdem er gesündigt hat. Weil die Bibel davon ausgeht, und besonders hier im Hebräerbrief ist es sehr deutlich, dass die Sünde nicht geschieht, weil man sie will tun, sondern weil man aus der sündigen Natur gezwungen ist. Der Irrtum verführt uns, sie zu tun. Und deshalb komme ich jetzt, nachdem ich gesündigt habe, und bringe ein Lamm oder ein perfektes Tier. Was musste der Sünder tun? Er musste die Hände auf den Kopf des Tieres legen. Da sein Leben ein sündiges war, indem er die Hand auf den Kopf legte, übernahm er das Leben des Tieres, das vollkommen reine Leben des Tieres, und sein sündiges Leben wurde auf das Tier übertragen. Das war ein Austausch des Lebens. Nur so gibt es Erlösung. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können nicht gerecht werden. Wir können von dem, was uns zur Sünde bringt, nicht loswerden in diesem Leben. Dieses Leben muss sterben. Ja, deshalb musste der Sünder das Lamm danach schlachten, das jetzt sein sündiges Leben hatte. Und das musste dann weiter, werden wir sehen, im Schattendienst. So sehen wir diesen ersten Blick erstmal, wie er in der Erfüllung ist. Der Brandopferaltar ist das Kreuz. Und hier treffen sich am Kreuz, deshalb am Brandopferaltar, es gab eine gewisse Stelle, wo der Sünder hinkommen musste, um diesen Prozess durchzuführen. So, Christus lebt ein perfektes Leben. Er wird von seinem Vater gezeugt, wie wir wissen, hat dadurch eine komplette Verbindung zum Vater und kann das Innere in sich, das Böse, kreuzigen. Er kreuzigt diese Natur und steht dann als neuer Mensch, als zweiter Adam auf. Ich und jeder andere Mensch, wir sind von zwei irdischen Eltern geboren, so haben wir nur die eine Natur, ich bin Gott, die erlaubt uns nicht, dass wir je was Gutes tun. Deshalb jeder, der aus dieser Natur handelt, kann nur Sünde tun, weil sie tut alles nur für sich. Und ich musste, und der Heilige Geist hat viel gewirkt daran, als ich ganz an der Verzweiflung in meinem Leben war, erkennen meinen Irrtum und damit mein Leben Christus geben. Was habe ich ihm gegeben, Gutes oder Schlechtes? Natürlich nur Schlechtes, weil das, was ich ans Kreuz meinem Heiland gebe, ist nichts, was man verwerten kann. Das ist ein Leben, das nur Böses tun kann. Und er gibt mir sein reines Leben und das Auferstandene anstelle für mich. Das ist der Austausch des Lebens. Dieser Austausch bringt mir die Vergebung. Das heißt, meine Vergangenheit, damals war ich 39 Jahre habe ich nie gesündigt. Das ist der Austausch. Wenn man das Leben austauscht, bekommt man ein reines Leben. Und da Christus nie gesündigt hat, ist man rein. Man hat die Vergebung. Alles, was ich falsch getan habe, habe ich nicht mehr falsch getan. Er hat es jetzt übernommen. Und alles, was man mir Falsches getan hat, hat man mir nicht mehr getan. Es ist von Christus übernommen worden und er wird sich darum kümmern. Also bin ich nie mehr ein Opfer. Und so wie Gott mir sagt, mir hast du nie einen Schaden vollbracht, werde ich auch meinem Nächsten die Vergebung weitergeben, indem ich sage, niemand hat mir jemals geschadet. Das ist die Kraft des Kreuzes. Das ist das, was im Vorhof passierte, dass es zum Austausch des Lebens geht. Niemand kann seine Gewissensbisse loswerden, wenn er nicht ein neues Leben hat, indem er die Tat nicht mehr getan hat. Das heißt, wo sie nicht mehr seine Tat ist, wo Jesus sein Leben und die Tat übernommen hat. Sonst kann ich nie ein reines Gewissen haben. Ich kann nur dann ein reines Gewissen haben, wenn ich nie gesündigt habe. Das ist die große Gnade Gottes. Und ich bekomme sie ja deshalb auch, weil ich kann ja nichts dafür, dass ich von meinen Eltern die falsche Identität vererbt habe, die mich dazu zwingt, das Falsche zu tun. Deshalb ist Gottes Erlösung, der Austausch des Lebens, die einzige Möglichkeit. Aber ist das jetzt schon alles? Nein. So, wenn wir denken, hier müssen wir stehen bleiben, dann haben wir die Erlösung nicht verstanden. Weil das Ganze blieb nicht stehen. Es musste jetzt etwas geschehen mit dem Lamm und mit dem Blut des Lammes. Und es geschahen zwei Dinge. Das Leben des Sünders, was jetzt auf das Tier übertragen war, mit all seinen Sünden, wurde von dem Priester ins Heiligtum gebracht. Dadurch wurde das Heiligtum verunreinigt. Es gab zwei Wege, dass das Leben des Sünders ins Heiligtum kam. Der eine war, dass das Blut des Tieres genommen wurde und vor den Vorhang gesprengt wurde. Und in den anderen Fällen musste der Priester, ohne dass das Blut ins Heiligtum kam, aber er musste das Fleisch dieses Tieres essen. Und somit nahm er sozusagen die Unreinigkeit dieses sündige Leben auf sich, und damit verunreinigte er auch den Dienst im Heiligtum. So, das ist wichtig zu verstehen, wieso es zur Verunreinigung des Heiligtums kommt. So, wie sieht das in der Erfüllung aus? Christus, der Hohepriester, er, der Auferstandene, die neue Kreatur, zieht mit seinem Blut ins himmlische Heiligtum. Und was beinhaltet dieses sein Blut? Nun, dieses Blut enthält das Leben und die Sünden aller Menschen. Deshalb sagte der Johannes, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und mein Leben, und deshalb möchte ich das immer persönlich machen, und deins, war damit eingeschlossen. So, wir sind also mein sündiges Leben, was ich Gott gegeben hat, was ich Christus gegeben hat, und habe dafür sein Leben bekommen, das rein und sauber ist. Mein Leben ist jetzt dort im Heiligtum. Und dadurch wird das himmlische Heiligtum verunreinigt. Deshalb muss es ja auch irgendwann gereinigt werden. So, das mit der Reinheit, das ist wichtig, auch das zu verstehen, weil all das, was sündig ist, ist unrein, und alles, was nicht sündig ist, ist rein. So, das ist der zweite Aspekt, das ist der tägliche Dienst. Jeden Tag erkannte der Mensch seine Sünde und kam dann mit dem Opfer, um das Leben auszutauschen, um ohne ein Gewissen mehr zu haben über das Getane, weggeht. Aber jetzt gab es den jährlichen Dienst. Und in dem jährlichen Dienst musste der Priester, ging er einmal im Jahr ins Allerheiligste hinter den Vorhang, und dort im Allerheiligsten brachte er auch Blut dar und sprengte es auf den Gnadendeckel, also auf den Deckel der Bundeslade und auch vor die Bundeslade. Das haben wir ja letztes Mal gesehen. Und dieses Blut aber stammte von dem Pfarrer und von dem Bock, einmal von dem Pfarrer, den er für sich und sein Haus bringen musste, und dann von dem Ziegenbock, der für das ganze Volk stand. Und er schlachtet beide Tiere, legt aber nicht die Hand auf ihren Kopf, weil diese Tiere, die sind perfekt. Der übernimmt nicht das Leben des Hohepriesters oder des Volkes, sondern jetzt wird dieses Blut genommen. Es ist das reine Blut Christi. Es ist sein reines Leben. Und das wird jetzt zur Reinigung des Heiligtums benutzt. Dann, wenn der Sünder auf das Tier die Hand hat, wurde das Tier unrein, weil es übernahm das Leben. Aber am großen Versöhnungstag wurde dieser Prozess nicht gemacht. Das heißt, er schlachtete beide Tiere, einmal für sich und sein Haus und dann für das Volk, und brachte dieses reine Leben, das reine Leben Jesu bedeutete, und sprengte es auf den Altar. Und so reinigte er das ganze Heiligtum, das Volk, wie wir letztes Mal gesehen haben. So, wie sieht das aus in dem himmlischen Heiligtum? So, Christus ist auch eingegangen ins himmlische Heiligtum. Das Wort Gottes hat es uns vorausgesagt, wann er diesen Dienst dort begonnen hat. Es ist ein Richterdienst. Es ist nämlich der Dienst seit 1844. Christus untersucht jetzt alle Menschen, ob sie sein Leben haben, und trifft eine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft. Das heißt, bevor die Sünden aus dem Heiligtum nicht weg waren, war der Prozess der Erlösung nicht abgeschlossen. So, er muss jetzt jedes Leben, da jedes Leben er auch übernommen hat, muss er jetzt prüfen. Und er benutzt dieses reine Leben, das er gelebt hat auf Erden, das ohne Sünde ist, damit wird die Sünde eines jeglichen Erlösten aus seinem Leben entfernt. Damit wird das Heiligtum gereinigt. Das heißt, es wird einmal verschmutzt, weil Jesus mein Leben übernimmt, aber in dem Dienst im Allerheiligsten, am Versöhnungstag, kommt nicht das Leben des Menschen zum Tragen, sondern allein das Leben Jesu zum Tragen. Und das ist wichtig zu verstehen, da Paulus hier in Kapitel 9 und insgesamt im Hebräerbrief geht nicht auf den täglichen Dienst ein. Nicht, dass der nicht wichtig ist, sondern er geht auf diesen letzten Dienst Christi ein, wo es um die Vollkommenheit geht, wo es um die Wegnahme der Sünde geht, für ein für alle Mal aus unserem Leben. Und das geschieht hinter dem Vorhang. Deshalb sollen wir ja hinter den Vorhang da hineingehen. Weil wenn wir nicht hinter den Vorhang hineingehen, kommen wir nicht zu diesem Ziel. Und das steht hier im ab Vers 23. So mussten nun die himmlischen Dinge Vorbilder mit solchen gereinigt werden, aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, denn jene waren. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht der Gottes für uns. Auch nicht, dass er sich oftmals opfere, gleich wie der hohe Priester geht, alle Jahr in das Heilige mit fremdem Blut. Sonst hätte er oft müssen leiden vom Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Welt ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde aufzuheben. Und die Sünde kann nur aufgehoben werden im Allerheiligsten. Dort, wo er mit seinem Leben, sein reines Leben benutzt, um alles wegzunehmen und die Sünde aufzuheben. Und weil Paulus es um dieses letzte Werk geht, weil das der Brief geschrieben wurde für uns heute. Unsere Leben werden jetzt vor Gott geprüft. Und sie werden, aus ihnen wird jetzt gefunden, ob die Sünde ganz entfernt wird oder ob wir verdammt werden. Deshalb ist die Warnung so stark in diesem Brief, damit wir verstehen, wie heilig Gott ist. Und wer immer wieder sagt, es ist schrecklich, in die Hände dieses Gottes zu fallen und so weiter, weil Gott ist ein gerechter Gott. Und hier geht es ja darum, dass die Sünde weggenommen wird, nicht nur vergeben. Vergebung und Wegnahme sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wir werden gleich sehen, und unterschiedliche Begriffe, die wir auseinanderhalten müssen. Die Vergebung setzt nur die Voraussetzung für die Erlösung und die Wegnahme der Sünde, aber sie nimmt die Sünde nicht weg. Und wie dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das findet hier statt. Deshalb verwendet er auch den Begriff Gericht. Weil alle Menschen, die je gestorben sind und das Opfer Christi angenommen haben, werden hier im himmlischen Heiligtum gerichtet. Deshalb, hier ist der Fokus. Aber die, die jetzt leben, werden auch gerichtet, noch während ihres Lebtags. Weil Christus muss das Werk beenden, während wir leben, weil er kommt ja während unserer Lebenszeit zurück. Also ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Das ist das, worauf wir warten. Das ist das, wofür wir leben. Deshalb hat er uns diesen Brief geschrieben. So, dieser Punkt ist essentiell, dass wir ihn verstehen. Es geht aber weiter im Schattendienst. Da ist noch der nicht geschlachtete Bock, der Azazel. Der Priester kommt, nachdem er alles gereinigt hat mit diesem Blut, das rein war, das nicht durch einen Menschen verunreinigt war, kommt er und bekennt alle Sünden des Volkes auf Azazel. Weil sie müssen ja irgendwo hin. Jemand muss für sie bezahlen. Sie müssen ja getötet werden, sie müssen abgeschafft werden, sie müssen weggenommen werden. So alle Sünden der gereinigten Gerechten werden auf den Bock für Azazel gelegt und dieser wird von einem dafür ausgesuchten Mann in die Wüste gebracht. Und das ist in der Realität, Christus, der hohe Priester, tut alle Sünden die er weggenommen hat von uns, auf Satan zurück, weil Satan ist der Ursprung der Sünde. Und von dort, wo etwas kommt, muss nach dem Gesetz es auch wieder zurück. So Christus legt alle seine Sünden der Gereinigten auf Satan, welcher der Ursprung der Sünde ist. Und jetzt muss aber Satan in die Wüste gebracht werden und durch diesen ausgesuchten Mann, und dieser ausgesuchte Mann im Alten Bund stellt die 144.000 dar, die Satan nicht überwinden kann, die während der 7 Plagen stehen werden und ihnen nichts passieren wird, weil sie ja vollkommen und gerecht sind. Und sie führen ihn sozusagen im Bilde in die Wüste, weil wenn Jesus kommt, werden alle Menschen, die nicht gläubig sind, sterben beim Anblick seines Kommens. Und nur die Erlösten bleiben am Leben und die anderen wird er auferwecken, die von Adam gestorben sind. Und dann bleibt Satan alleine mit seinen Engeln auf der Erde und lebt für 1000 Jahre auf einer verwüsteten Erde. Ihr seht, wie der alte Bund all das beschrieben hat, was im Neuen geschieht. Sonst wüssten wir es ja nicht. Hätten wir jetzt den alten Bund nicht dafür. So, die Sünde, die in Satan entstanden ist, die dann der Mensch übernommen hat durch seinen Selbstbetrug, wird dann wieder auf Satan gelegt durch Christus von all denen, die befreit worden sind von dem Erbstück, wenn ich so sagen will, das wir übernommen haben. Und dadurch wird Satan dafür leiden büßen, weil wegen ihm haben wir gesündigt, nicht weil wir es wollten. Die, die aber in der Sünde bleiben, die werden selber für ihre Sünden die Konsequenz tragen im Feuer, wie der Paulus sagt, werden wir in einer der nächsten Stunden sehen, wo er sagt, dass sie nur noch warten können auf das Gericht und auf das Feuer, das sie verzehren wird. So, ich habe nochmal das Ganze zusammengefasst in der Skizze, die die meisten schon kennen, weil es eine sehr umfassende Skizze ist. Hier ist das Leben Christi auf Erden, er kreuzigt den Irrtum und steht als zweiter Adam auf und bietet uns jetzt sowohl das irdische als auch das himmlische Leben an. Und das wird vermittelt durch den Heiligen Geist. Ich lebe auf dieser Erde mit dieser sündigen Natur und durch den Glauben, durch das Wirken des Heiligen Geistes, gebe ich mein Leben ans Kreuz mit aller Sünde, mit all dem, was ich getan habe und bekomme ein neues Leben. Das irdische Leben Jesu deckt mein altes ab. Damit habe ich nie gesündigt und damit hat mir auch nie jemand etwas wehgetan oder geschadet. Aber es geht nach dem Kreuz weiter. Jetzt lebt der Heilige Geist zusammen mit meinem Geist und jetzt findet ein Kampf statt, der aus dem ersten Abteilung des Heiligtums vom hohen Priester in meinem Herzen gewirkt wird. Weil ich muss ja jetzt, nachdem ich ein neues Leben habe, muss ich durch diesen täglichen Dienst bei mir täglich ans Kreuz. Ich sündige, ich kann ja nichts dafür, weil die sündige Natur noch lebt. Ich gebe mir Rechenschaft, also gehe ich ans Kreuz und sage, ich brauche das neue Leben, also ich brauche die Vergebung, das Leben Jesu. Aber gleichzeitig muss jetzt die Wahrheit zusätzlich zur Vergebung in meinem Herzen stattfinden, nämlich ich muss auch befreit werden von dem Irrtum, der mich gezwungen hat zum Sündigen. Deshalb ist das ein Prozess, der wurde im täglichen Dienst versinnbildet. So gehe ich täglich zum Kreuz, der Paulus sagte, ich sterbe täglich, weil ich erkenne jeden Tag, dass diese alte Natur mich betrügt. Also gehe ich jeden Tag und tausche mein Leben, weil ich kann ja nichts mehr dafür tun, dass ich gesündigt habe. Deshalb reinige ich jeden Tag mein Leben, jeden Morgen ist der letzte Tag sauber, aber gleichzeitig wird eingebaut anstelle des Irrtums die Wahrheit. Und so ist das ein täglicher Prozess, den Gott lenkt oder Christus lenkt aus dem Heiligtum als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. So er gibt mir die Befreiung und die Vergebung, weil es müssen beide Prozesse vorwärts gehen. Und dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wenn die innere Befreiung gleich wird mit der Vergebung, dann brauche ich keine Vergebung mehr. Weil wenn ich ganz frei bin, sündige ich nicht mehr. Das ist der Prozess, wo wir hinkommen müssen. Deshalb wollen wir und können nur, wenn wir in diesen letzten Tagen das Werk vollbringen sollen, so wie er gesagt hat, er wäscht die Kinder Levi, dass sie rein sind, so können wir das nur, wenn wir vollkommen sind, tun. Deshalb wartet Gott, deshalb haben wir auch diese Zeit der Vorbereitung und der Sichtung, wo jeder sein Herz prüfen muss und wo Gott uns beibringt, wie wir ganz frei werden. Das passiert natürlich nur durch einen Weg, nämlich durch den Glauben. Und unser Glaube muss jeden Tag wachsen. Wir werden das sehen in den nächsten Stunden. Und jetzt müssen wir aber einen weiteren Schritt gehen, nämlich ins Allerheiligste. Weil hier wird Gericht gehalten. Und uns trifft dieses Gericht während unseres Lebens, nicht nach unserem Sterben. Weil wir müssen, während wir leben, rein sein, um das Speisopfer, wie es in Malachi steht, in Gerechtigkeit darzubringen. Und dort, dies ist der einmalige Dienst, dort spricht uns Gott ein für allemal, entweder gerecht oder ungerecht. Und dieses, was dort passiert, ist endgültig und nicht widerrufbar. Deshalb ist es der einmalige Dienst, ist ein richterliches Dienst. Und dieses Gericht, was dort Christus vor seinem Vater entscheidet, bleibt für immer. Und bin ich frei, dann wird er mich mit seinem Blut komplett freimachen und versiegeln. Und das, all meine Sünden, all das, was ich getan habe, von meiner Zeugung, wenn ich so will, bis dann, wo ich gerichtet werde, wird weggenommen. Und es wird auf Satan gelegt, der dann im Feuer, das am Ende stattfindet, nach den 1000 Jahren, im Endgericht, wird er sie quasi weglöschen. Das heißt, Gott nimmt sie weg von mir, Christus nimmt sie weg, aber sie müssen zurück auf den Urheber der Dinge, weil das ist auch so vom Gesetz vorgegeben. So, das ist so der Überblick. Jetzt wollen wir schauen, wie sollen wir denn antworten? Was ist denn unser Teil an diesem Dienst? Und Hebräer 10, Vers 19 sagt er, so wie denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Jetzt geht es nicht um dieses Heilige, sondern um das Allerheiligste, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Das heißt, wir müssen durch Christus, dadurch, dass er unser Leben ist, gehen wir durch ihn, durch den Vorhang ins Allerheiligste, zum Gericht, zum Befreiung. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzugehen, wie, und das ist jetzt bezeichnend, wie der Apostel Paulus das beschreibt, mit wahrhaftigem Herzen. Man könnte es auch, und im rumänischen Übersetzung steht, mit reinem Herzen. Weil wir können durch diesen Vorhang nicht durchgehen, wenn wir nicht reines Herzens sind. Weil wir wollen ja perfekt und rein sein. In völligem Glauben. Das heißt, wir haben das Ziel erreicht, dass der Glaube Jesu unser Glaube ist. Besprengt in unseren Herzen. Ihr wusstet, alle wurden ja mit diesem Blut besprengt zur Reinigung. Und los von dem bösen Gewissen. Ihr seht, das sind alles interne Dinge, die in uns geschehen müssen. Nur so können wir durch den Vorhang, durch Christus, im Gericht bestehen. Weil es geht ja nicht darum, ob wir dann dort gerichtet werden und verdammt werden. Nein, es geht auch darum, dass wir dadurch erlöst werden und nicht verdammt werden. Und er schreibt es ja auch so im Brief. Und dann kommt am Schluss noch und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und ich denke, wir waschen uns ja täglich mit reinem Wasser, sodass auch der Leib, das Äußere, ist dann rein, wenn das Innere rein ist. Und lasset uns halten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Das ist doch der Prozess der Heiligung. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen. Und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Welcher Tag? Nun, das ist der Tag Christi, das ist der Tag seines Kommens, den wir vorbereiten müssen, weil an diesem Tag kommt er, um das Gericht zu geben. Das ist dann schon geschehen im himmlischen Heiligtum, wenn er kommt. Dennoch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen, steht es dort. Und um den Vers 38 und 39 noch zu lesen, der Gerechte aber wird des Glaubens leben, wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die da glauben und die Seele retten. Das ist doch, deshalb wollen wir durchgehen durch den Vorhang, damit wir dort gerechtfertigt, damit dort die Sünde aufgehoben wird und wir versiegelt werden in diesem einmaligen Dienst, um dann in Kürze das Werk zu tun, wozu wir geboren und gemacht worden sind für diesen letzten Tag. So wiederholen wir das noch einmal. Jesus hat Adam geschaffen und Adam war mit Gott, solange er sich nicht selbst betrogen hatte, dann fiel er in den Selbstbetrug und kam in den Tod und alle seine Nachkommen, dazu gehören auch wir, können niemanden anderen anbeten außer Satan und die Menschen. Christus kommt in dieses Leben, er reinigt es in sich selbst und stirbt dann als reiner Mensch, um aus dem Grab aufzustehen, als der zweite Adam, die neue Identität. Und er gibt uns das, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, als das Leib und das Blut. Im Abendmahl können wir durch den Glauben sein Leib essen, damit wird er zu unserem. Das ist der Austausch des Lebens. Wenn ich das Leben, den Leib Christi esse, dann nehme ich sein reines Leben auf. Dann nehme ich die Vergebung auf. Und sein Blut ist noch einmal eine Verstärkung desselben. Ich habe jetzt etwas, was mich rein macht, von innen. Und dann natürlich, wie wir gesehen haben, mit reinem Wasser waschen wir uns auch außen. Aber wir brauchen eine innere Reinheit. Und das können wir nur haben, wenn wir dieses Leben, was er für uns gelebt hat auf der Erde und das, was er geworden ist, diese neue Kreatur durch den Glauben aufnehmen. Und diesen Dienst tut er im himmlischen Heiligtum und er wird wiederkommen, wie wir gelesen haben, in Kürze und das zu unserer Zeit. Glaubst du das, dass er kommen wird jetzt oder glaubst du es nicht? Nun, die Zeichen stehen klar. Der Drache weiß, dass er wenig Zeit hat und er macht auf allen Wegen, die er kann, um die Menschheit in seinem Bann zu halten. Aber Gott hat ihm seine Kraft begrenzt und lässt es nicht zu, dass er den Menschen zu etwas zwingt, sondern er muss den Menschen betrügen. Und so kann er ihn nur mit einem Götzen betrügen, den er anstelle von Gott hat. Und dieser Götze bietet natürlich auch einen Kelch an, dem muss man etwas geben. Und dieser Kelch ist natürlich etwas Menschliches, was die Menschen tun. Es ist etwas Physisches, es ist nicht so wie in der Realität mit Gott, wo er uns eine innere Veränderung gibt. Nein, hier müssen wir eine äußere Veränderung, hier müssen wir eine leibliche Veränderung tun, wie uns das vorgeschrieben wird. Um natürlich auch eine Identität zu erlangen, nämlich eine neue Identität, das Malzeichen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und wohin das führt, darauf warnt uns und sagt uns, jeder wird dann den Tod zum Erben haben. So hier stehen diese zwei Wege vor uns. Und wir stehen in diesen Tagen am Ende dieses Prozesses. Und Jesus wird dort im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten entscheiden, wo unser Ende sein wird. Und ich hoffe, dass du und ich dort zu finden sind, wo er sagt, mein Leben hat dich völlig rein gemacht. Dass er uns sein Siegel gibt und wir verkündigen können, eine wunderbare Botschaft. Und die, die noch im Reich des Bösen sind, die aber auch vorbereitet sind, weil in diesen Tagen haben wir ja Erweckung, die vorbereitet sind, die Botschaft aufzunehmen. Sie werden die Botschaft aufnehmen und werden durch den Glauben den Namen Gottes anrufen und werden errettet werden. Jesus kommt. Ganz egal, wie die äußeren Umstände sich verändern werden, Er wird kommen und er kommt jetzt. So lasset uns durch den Glauben nicht aufgeben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und wir sind nicht von denen, die verdammt werden, sondern von denen, die erlöst werden, die das Werk auf dieser Erde beenden. Gott gebe uns dafür reichlich Gnade. Amen.